wir halt einfach auch wirklich in einer Luxusposition sind und eine 1-zu-1-Betreuung bieten können im Geburtshaus. Das ist eine total zufriedenstellende Arbeit, Zeit zu haben, sich in der ganzen Geburt nur um diese eine Frau kümmern zu müssen.
Ich finde es einfach nach wie vor eine unheimliche Ehre, dass man in einem der intimsten Momente von Menschen dabei sein darf und die einen auch gerne dabei haben möchten. Und eben auch die Dankbarkeit, die man danach erfährt, ist einfach in den meisten Fällen sehr, sehr groß.
Traumjobs, der Recruiting-Podcast.
Sie sind dabei, wenn ein Mensch zum ersten Mal das Licht der Welt erblickt und seinen ersten Atemzug macht. Sie sind dabei, wenn aus Frauen Mütter und aus Männern Väter werden. Ein für mich erhabenes Gefühl. Die Frage ist nur, hält dieses erhabene Gefühl auch nach der 100. Geburt an oder schleicht sich da wie in allen Berufen Routine ein? Jule, Edith.
Also ich kann nur für mich sprechen und sagen, dass für mich jede Geburt irgendwie was Besonderes ist. Jede Geburt ist anders, jede Geburt verläuft anders, jedes Paar ist anders, jede Frau, die unter Geburt ist, ist anders. Und auch jeder Moment nach der Geburt ist anders. Und da habe selbst ich es, dass auch wenn ich schon bei Dutzenden Geburten dabei war, mir teilweise immer noch die Tränen kommen, einfach wenn man ganz lange gekämpft hat eben für diesen Moment und es dann soweit ist. Also für mich ist das immer wieder aufs Neue was Besonderes.
Ja, genau. Also es geht mir genauso. Es kommt so eine gewisse Routine auf jeden Fall mit den Berufsjahren und ich bin natürlich jetzt unaufgeregter, wenn ich in eine Geburt gehe, als Berufsanfängerin. Aber so dieses Gefühl, was du gerade beschrieben hast, das habe ich immer noch nach jeder Geburt. Also das bleibt. Und das ist halt einfach auch das Schöne an diesem Beruf, dass so dieses erhabene Gefühl einfach da ist, dass es jedes Mal was Besonderes ist und man einfach in so ein absolutes Hoch kommt quasi. Und ja, Geburten tatsächlich auch so ein bisschen Suchtfaktor haben, wenn man das so sagen kann.
Ja. Ihr beiden seid Hebammen im Geburtshaus Bielefeld. Jetzt stellt euch doch mal kurz selbst vor.
Ja, ich bin Edith Jensen. Ich bin seit 2012 Hebamme, habe mal nach meinem Examen angefangen, im Geburtshaus Bielefeld freiberuflich mitzuarbeiten und ja, bin seitdem im Geburtshaus und sehr zufrieden.
Ich bin Jule Heinrich. Ich habe, bevor ich vor einem Jahr mein Examen zur Hebamme gemacht habe, als Kinderkrankenpflegerin gearbeitet, wo eigentlich schon klar war, dass ich noch in den Hebammenberuf wechseln möchte. Und genau, arbeite jetzt seit einem Jahr im Geburtshaus in Bielefeld und zusätzlich noch in einer Klinik mit ein paar Diensten.
Wolltet ihr schon immer Hebamme werden? War das euer Traumjob?
Also ursprünglich, also meine Mutter erzählt mir immer, ja, du hast im Kindergarten gesagt, du möchtest Hebamme werden. Ich glaube, da wusste ich noch nicht mal, was das ist. Dann ganz lange habe ich da gar nicht mehr drüber nachgedacht. Nach dem Abi war das dann so eine Zeit, wo ich wirklich überhaupt nicht wusste, was ich machen möchte, von Maskenbildnerin über, keine Ahnung, also da gab es irgendwie ganz viele Optionen und dann ist es aber eigentlich wieder aufgekommen und ja, wie es dann so manchmal ist, die Eltern sagen, ja, nee, ist so ein unsicherer Job. Ja, jetzt weiß ich, dass das totaler Quatsch ist, aber dann dachte ich, ja gut, dann gehe ich in die Pflege, verdient man natürlich auch nicht mehr, aber dachte, da kriege ich immer einen Job. Ich meine, jetzt weiß ich, dass es anders ist. Jetzt weiß ich, dass Hebammen sind so gefragt, dass ich da letztendlich mir gar keine Gedanken machen muss, ob ich da einen Job finde oder nicht. Und ich bin natürlich sehr, sehr zufrieden im Geburtshaus.
Ja, bei mir war es tatsächlich nicht immer klar, dass ich Hebamme werden möchte. Also für mich war relativ früh klar, dass ich was im medizinischen Bereich machen möchte, einfach von den Interessen her. Mein Abi war zu schlecht, um Medizin zu studieren und dann habe ich halt geschaut, was es so für medizinische Berufe gibt und fachlich fand ich da tatsächlich die Hebammenausbildung am spannendsten und dann hat es auch geklappt.
Als Hebamme seid ihr natürlich bei der Geburt dabei, klar, aber Hebamme sein heißt noch vieles mehr. Was gehört da alles zu?
Also wir haben sehr viele Bereiche, die wir mit abdecken können. Also es ist natürlich kein Muss, aber können. Das heißt, dass wir die Frauen wirklich ab Beginn der Schwangerschaft mitbetreuen können in Zusammenarbeit mit den Gynäkologen oder im Wechsel mit den Gynäkologen. Da hat jede Frau Anspruch drauf auf Hebammenhilfe, sei es in Form von Vorsorgeuntersuchungen auch oder Hilfe bei Beschwerden. Dann geht es natürlich mit in die Geburt und nach der Geburt leisten wir Wochenbettbetreuung, wenn das Baby dann da ist, haben die Frauen also 8 bis 12 Wochen Anspruch auf Wochenbettbetreuung durch eine Hebamme.
Ihr arbeitet im Geburtshaus. Was ist das?
Also Geburtshaus ist zu unterscheiden von einer Klinik eben, wo natürlich viel ärztliches Personal rumläuft. Und im Geburtshaus möchte man eine möglichst entspannte heimische Atmosphäre schaffen, dass Frauen und Paare selbstbestimmt ihre Kinder zur Welt bringen können, möglichst ohne Intervention. Und deshalb dürfen wir auch nur risikofreie Schwangerschaften betreuen und annehmen. Also es kann immer sein, dass es mal zum Ausschluss kommt, auch während der Schwangerschaft. Aber uns ist einfach wichtig, dass eben Frauen wirklich selbstbestimmt in die Schwangerschaft und auch in die Geburt gehen können bei uns.
Wie viele Hebammen arbeiten bei euch?
Also das geburtshilfliche Team, das besteht aus 6 Hebammen. Und wir haben in den anderen Bereichen, also was ich gerade noch nicht sagte, wir dürfen auch Kurse anbieten, also Geburtsvorbereitungskurse und Rückbildungskurse. In den Bereichen haben wir noch 2 zusätzliche Kolleginnen, die uns da unterstützen.
Männer arbeiten bei euch nicht?
Bisher nicht, tatsächlich nicht. Wir hatten letztens den ersten Studenten bei uns. Also es ist so, dass man im Laufe der Ausbildung, sei es jetzt in der klassischen Ausbildung oder auch während des Studiums, in außerklinischen Einrichtungen hospitiert, ein sogenanntes Externat macht. Und ja, da war ein Student bei uns. Ja, genau.
Ich habe mal nachgeschaut. Im vergangenen Jahr haben in Deutschland 22 Männer als Geburtshelfer gearbeitet, dagegen 26.000 Frauen. Und was ich ganz spannend finde, die Männer heißen seit der Reform der Hebammenausbildung auch Hebamme. Da haben sich die Frauen mal durchgesetzt. Apropos Hebammenausbildung, da hat sich einiges getan. Im Jahr 2020 wurde die Ausbildung zur Hebamme reformiert. Seitdem ist es ein duales Studium, heißt studieren und gleichzeitig arbeiten. Und zum Schluss gibt es dann den Bachelor. Und bei euch kann man auch während des Studiums eben halt arbeiten.
Richtig, genau. Also das ist Teil der Ausbildung, Teil des Studiums, dass man insgesamt 12 Wochen freiberufliche Hebammen bei ihrer Arbeit begleitet.
Wie viele Kinder habt ihr schon so auf die Welt gebracht?
Gute Frage.
Gute Frage. Also ich muss gestehen, ich habe tatsächlich nicht so ganz genau nachgezählt. Ich habe das immer nur so überschlagen, weil ich halt die Geburtenzahlen pro Jahr natürlich immer wusste. Bei mir sind es so um die 550, 600.
Wow.
Ja, also es ist für ein Geburtshaus nicht wenig. Wenn ich jetzt in der Klinik arbeiten würde und 10 Jahre Berufserfahrung hätte, wäre es wenig. Also da ist schon ein Unterschied zu der Geburtenzahl. Genau.
Also ich kann es tatsächlich überhaupt nicht sagen. Ich würde schätzen 300, 350 und also mit der Ausbildung jetzt zusammengezählt. Das liegt natürlich auch daran, dass ich jetzt noch zusätzlich in der Klinik arbeite und ich da natürlich Dienste habe, wo dann mal 3 Kinder zur Welt kommen im Geburtshaus. Dieses Jahr vergleichsweise, glaube ich, mit den anderen auch schon relativ viele, aber insgesamt natürlich noch mal weniger, weil ich natürlich deutlich kürzer in dem Beruf arbeite.
Ich kann mir vorstellen, könnt ihr euch natürlich nicht an alle Geburten erinnern, aber an die erste, könnt ihr euch an die erste erinnern?
Also meine erste Geburt hatte ich tatsächlich noch während meiner Ausbildung zur Kinderkrankenpflegerin. Da kann ich mich wirklich noch dran erinnern. Das war eine sehr extreme Geburt. Also die Frau war sehr ich sag mal, schmerzbelastet, sehr emotional und ist fast vom Kreißbett gefallen, das weiß ich noch. Da hat sich so richtig an mir festgekrallt. Da meinte noch die Hebamme zu mir, bist du jetzt ein bisschen abgeschreckt? Da habe ich gesagt, nee, eigentlich gar nicht. Also ich sag mal, alles, was danach kam, hat mich eher dann nochmal mehr beruhigt oder mehr Ruhe da reingebracht, nachdem ich halt, ich sag mal, ein Extrembeispiel einer Geburt bei meiner ersten Geburt hatte.
Und deine erste Geburt?
Ja, ich kann mich da auch noch sehr gut dran erinnern und kann mich auch noch an meine allererste Geburt als examinierte Hebamme im Geburtshaus erinnern. Also ich kann mich nicht an jede Geburt erinnern, da würde ich echt lügen. Aber tatsächlich glaube ich relativ gut, weil wir im Geburtshaus ja einfach die Eltern kennenlernen. Und wenn man da einfach wirklich über Monate einen persönlichen langen Kontakt hat, bleibt da einfach super viel in Erinnerung.
Wie kommen bei euch die Kinder zur Welt? Ich weiß, ihr habt eine Badewanne, aber es ist ja nicht so eine Badewanne wie bei mir zu Hause, das ist ein bisschen anders.
Genau, also wir haben eine Gebärwanne, die ist einfach ein bisschen größer, hat Haltegriffe, dass man einfach verschiedene Positionen einnehmen kann, genug Halt hat unter der Geburt. Und bei uns kommen die Kinder sehr häufig in aufrechten Positionen zur Welt, sei es in der Badewanne oder vor dem Bett. Und die wenigsten Kinder kommen im Bett in der Rückenlage zur Welt. Ja. Also das sind auch einfach so Positionen, die Frauen ganz intuitiv einnehmen würden, wenn man sie machen lässt und einfach quasi nicht stört in dem Prozess. Genau, da wird sich einfach jede Frau intuitiv hinhocken, hinknien, hinstellen, aber halt eher nicht hinlegen. Und so kommen die Kinder bei uns zur Welt.
Also ihr legt Wert auf Natürlichkeit. Also und nicht auf das Klinische und jetzt ab in den Kreissaal und dann wird geboren, sondern so, wie Frau sich fühlt.
Ganz genau. Und da sieht man schon nochmal extreme Unterschiede auch zur Klinik, weil alleine vom Aufbau eines Kreissaales in der Klinik her ist halt, man kommt in die Tür rein und das Kreisbett steht halt direkt vor der Nase. Also ist quasi der erste Gang immer zu dem Bett, weil viele Frauen auch denken, okay, ich bin jetzt hier, hier steht so ein großes Bett, ich muss da jetzt auch rein. Und das ist bei uns einfach nochmal anders. Das liegt natürlich auch daran, dass wir die Frauen ganz anders aufklären als die, die in die Klinik kommen. Und dass natürlich das Ambiente im Geburtshaus ein ganz anderes ist.
Also ist es bei euch nicht so klinisch. Wie sieht es bei euch aus?
Rosa. Sehr rosa.
Ja, sehr genau, rosa. Das sind so die, das ist einfach unsere Geburtshausfarbe. Und es sieht gemütlich aus, es ist halt sehr häuslich. Es soll für die Geburt an sich auch so ein Nachhausekommen sein für die Frauen. Und so sind wir halt auch einfach eingerichtet, dass man sich rundum wohlfühlt. Hoffentlich, genau.
Ja. Sind die angehenden Väter auch immer dabei?
Ja, in der Regel ja. Es ist ganz selten, dass eine Frau sich wünscht, dass der Partner nicht dabei ist.
Obwohl ich das tatsächlich dieses Jahr schon 2 oder 3 Mal hatte.
Ja, das ist echt aber ungewöhnlich, ist häufig. Sehr, sehr, ja.
Mit wem habt ihr mehr zu tun? Mit den Frauen oder den Männern? Ist das manchmal stressig? Müssen die Männer manchmal rausgeschickt werden, weil sie stören?
Also wir haben schon mehr mit den Frauen zu tun. Aber, also es ist natürlich eine Typfrage, aber es gibt schon auf jeden Fall auch Geburten oder Geburtsverläufe, wo man dem Vater natürlich auch zuredet. Ne? Eine Geburt ist eine extreme Situation und da, also es geht natürlich emotional nicht an den Vätern oder an den Männern vorbei und das, also die brauchen auch Zuspruch auf jeden Fall. Ja.
Geburten sind ja unterschiedlich lang. Wie lang war eure längste und eure kürzeste?
Also ja, in der Klinik haben wir ja Schichtwechsel, das kann man nicht so sagen, aber im Geburtshaus war meine kürzeste 5 Minuten, also bis das Kind da war. Ich meine, es muss ja auch noch die Plazenta kommen, dann ist ja die Geburt letztendlich erst abgeschlossen, aber dass die Frauen halt wirklich schon mitschiebend durch die Tür kamen und meine längste war tatsächlich, ich glaube, das waren 14 Stunden, 16 Stunden, irgendwie so um den Dreh. Also da war ich wirklich den ganzen Tag im Geburtshaus.
Und dann bist du nachher auch ganz schön geschafft, kann ich mir vorstellen.
Ja, vor allem die Nacht davor hatte ich schon eine Geburt, die Nacht davor auch. Und dann war ich quasi nach der zweiten Geburt dann noch die 14 oder 16 Stunden, wie lang es auch war, noch weiter in einem Geburtshaus. Also habe ich quasi mein ganzes Wochenende im Geburtshaus verbracht, was jetzt auch nicht unbedingt schlecht ist.
Was macht ihr eigentlich, wenn es während der Geburt einen Notfall gibt? Weil eine Ärztin oder ein Arzt ist ja nicht dabei.
Genau. Und es ist so, dass wir mit allen Notfallmedikamenten ausgestattet sind, um die Erstversorgung in einem geburtshilflichen Notfall zu leisten. Wir haben das Glück, dass wir halt sehr nah am Franziskus-Hospital Bielefeld angeschlossen sind. Also die Klinik ist 2 Straßen weiter, ist auch unser offizieller Kooperationspartner. Und je nach Situation, also je nach Notfallsituation, ja, entscheiden wir, wie wir am schnellsten in der Klinik sind, versorgen die Frau halt zuerst, bis der Notarzt eingetroffen ist und dann wird möglichst schnell in die Klinik verlegt. Das Gute daran ist aber, dass Notfälle extrem selten vorkommen. Das liegt einmal daran, dass das grundsätzlich so ist unter Geburten. Also wenn man sich die Zahlen anschaut, ist es so, dass 99% der Geburten komplikationsfrei verlaufen. Und dann ist es bei uns ja als außerklinische Einrichtung auch noch so, dass wir die Frauen auswählen, die bei uns entbinden dürfen und die es nicht dürfen. Da haben wir einfach ganz klare Kriterien. Und wenn diese Kriterien erfüllt sind und die Frau wirklich risikofrei in eine Geburt geht, dann liegt das Risiko wirklich im Promillebereich, dass ein Notfall eintritt.
Also ihr sichert euch vorher schon ab?
Auf jeden Fall.
Wie seid ihr organisiert? Also wenn jetzt eine Schwangere kommt und sagt, ich möchte bei euch entbinden, wie läuft das dann ab?
Also es ist so, dass wir eine begrenzte Anzahl an Plätzen für die Geburten haben. Wir betreuen so im Monat circa 16 Geburten. Das liegt einfach daran, dass wir natürlich räumlich und personell nicht unendliche Kapazitäten haben. Zum anderen ist es einfach auch so, dass unser Wunsch ist, die Eltern persönlich zu begleiten. Und da möchten wir natürlich einfach wissen, ja, wen wir am Telefon haben, wenn wir nachts um 3 Uhr angerufen werden, mit wen. Und deswegen ist die Anzahl einfach so begrenzt. Und dann ist es halt so, dass wenn die Kapazitäten voll sind, die Plätze alle voll sind, man muss sich bei uns sehr, sehr früh melden, dass wir dann tatsächlich auch leider sehr vielen Frauen absagen müssen oder die auf die Warteliste schreiben, falls doch irgendwie nochmal jemand abspringt. Genau, das ist so die Orga.
Was macht ihr eigentlich, wenn ihr selber krank seid?
Also ich glaube, meistens müssen uns die Kolleginnen zwingen, dann zu Hause zu bleiben, weil man natürlich schon ein schlechtes Gewissen hat, wenn man eben nicht da ist, dadurch, dass wir auch so ein kleines Team sind. Aber also das klappt eigentlich wirklich gut, dass wir uns gegenseitig vertreten, gegenseitig einspringen. Also die Dienste müssen halt belegt werden. Und dass wir uns da wirklich gegenseitig gut unterstützen und auch sagen, ey du, wenn du krank bist, ne, dann bleibst du jetzt halt 1-2 Wochen zu Hause, wenn es halt nicht geht. Also wir achten da schon gegenseitig auch wirklich auf unsere Gesundheit. Das weiß ich sehr zu schätzen in dem Team.
Ja, genau. Und ja, wir vertreten uns dann, wie du gerade gesagt hast, gegenseitig und versuchen das dann aufzufangen, was einfach von der Kollegin ansteht, die ausfällt.
Also Teamwork wird bei euch ganz groß geschrieben.
Absolut, ja.
Gibt es Hochzeiten? Wann kommen die meisten Kinder zur Welt? Kann man das sagen?
Ich habe da ehrlich gesagt gar kein Gefühl für, weil wir einfach mit Anfragen überschüttet werden. Also ich habe das Gefühl, es ist immer viel los. Genau. Aber ich habe mich da auch tatsächlich nicht drum gekümmert, da mal in so offizielle Statistiken zu gucken in den letzten Jahren.
Da müssten wir tatsächlich eine Kollegin fragen, ja. Aber ich glaube tatsächlich, der September ist immer sehr geburtenstark. Also natürlich die Sommermonate und der September nochmal besonders. Das sind ja so die Weihnachts- und Silvesterbabys, die dann so langsam anstehen, genau.
So eine Geburt funktioniert ja nicht auf Knopfdruck. Ne? Manche Kinder lassen sich Zeit, andere wollen ganz schnell raus ins Leben. Das heißt für euch dann aber immer in Hab-8-Stellung sein, ne? Also immer abrufbar.
Genau, also 2 von uns sind immer telefonisch erreichbar. Da schreiben wir jeden Monat einen Dienstplan, also da haben wir jetzt keine festen Schichten und dann haben wir immer 24 Stunden Rufbereitschaften, wo 2 von uns immer erreichbar sind. Einmal die erste Hebamme, die immer zuerst angerufen wird und die dann die zweite Hebamme irgendwann zur Geburt dazu ruft. Oder natürlich, wenn sich noch eine Frau melden sollte zur Geburt, wäre dann die zweite Hebamme für diese zuständig.
Aber ihr seid immer zu zweit?
Genau.
Genau.
Eine indiskrete Frage, habt ihr eigene Kinder?
Ich habe eine kleine Tochter, die wird jetzt im Sommer 3.
Ich habe keine Kinder, nein.
Ich kann mir vorstellen, Namen dann zu vergeben ist schwierig, wo ihr doch so viele Namen kennt.
Ja, also bei uns war es nicht so eine einfache Geschichte tatsächlich und ich hatte zu Beginn der Schwangerschaft auch wirklich nur den einen einzigen Namen, den ich gut fand. Genau, mein Mann, dann zum Glück letztendlich auch. Die Auswahl war da sehr beschränkt.
Das kann ich mir vorstellen. Ihr seid am Puls der Zeit, was Namen angeht. Was ist gerade im Moment in?
Levi, Liam, würde ich sagen.
So Mats.
Ja, Mats immer noch, ne? Mhm. Bei den Mädels.
Da finde ich es tatsächlich mittlerweile so ein bisschen abwechslungsreicher. Also Mathilda hält sich aber immer noch sehr.
Ja, Charlotte, Carlotta.
Genau.
Ich würde sagen jetzt langsam so Lia, Malia. Ja. Genau, hatten wir jetzt häufiger. Aber ja, so, ich sag mal, so unsere Generation Namen wie Leon, Julia, das kommt halt immer wieder. Also das sind so.
Es gibt so Klassiker, wie eine ganze Zeit lang waren ja Emma und Paul. So
die kommen auch immer noch mal wieder.
Klassiker, genau. Ja. Und die kommen immer wieder.
Die kommen immer wieder, genau.
Ihr beiden habt euch ja bewusst fürs Geburtshaus entschieden. Ihr hättet ja auch im Krankenhaus oder du arbeitest ja zwischendurch auch im Krankenhaus, im Kreissaal. Was ist da der Unterschied? Warum machst du jetzt zum Beispiel, Edith, nur Geburtshaus?
Ich finde einfach das Arbeitskonzept total schön im Geburtshaus. Und genau, also mir macht einfach so die persönliche Betreuung total viel Spaß. Ne? Also wir kennen ja die Eltern, die zu uns zur Geburt kommen. Wir begleiten die schon in der Schwangerschaft. Und ja, dadurch, dass das einfach nicht anonym ist, man einfach weiß, wer kommt. Und wir halt einfach auch wirklich in einer Luxusposition sind und eine 1-zu-1-Betreuung bieten können im Geburtshaus. Das ist in der Klinik ja einfach nicht möglich. Gehe ich halt immer sehr zufrieden aus den Geburten oder aus meinen Diensten raus. Das ist für beide Seiten, sowohl für die Gebärende als auch für uns Hebammen einfach ja, eine total zufriedenstellende Arbeit, eine 1-zu-1-Betreuung bieten zu können und wirklich die Zeit zu haben, sich in der ganzen Geburt nur um diese eine Frau kümmern zu müssen. Ich finde dieses Rundum-Paket einfach schöner, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett auch zu begleiten.
Jule, du hast den direkten Vergleich.
Ja. Also zum einen, ich arbeite natürlich, oder was heißt natürlich, ich arbeite deutlich mehr im Geburtshaus, eben aus den Gründen, die Edith genannt hat. Es ist einfach total schön, wenn man ein Vertrauensverhältnis zu den Personen hat, die man betreut. Aber ich weiß auch, dass ich auch mal gerne Stresssituationen habe oder vielleicht auch mal Menschen betreue, die ich vorher noch nicht gesehen habe. Das ist auch manchmal ganz erfrischend und eben ja auch irgendwie der Anspruch an einen selber ist da natürlich in einer kurzen Zeit ein möglichst großes Vertrauensverhältnis aufbauen zu können und vielleicht auch bei etwas komplizierteren Geburtsverläufen zu begleiten und eine, ich hoffe, dass mir das häufig gelingt, ein möglichst schönes Geburtserlebnis auch trotz komplizierter oder etwas länger andauernder Geburt zu ermöglichen.
Wenn ich jetzt Hebamme werden wollte, welche Eigenschaften sollte ich mitbringen?
Also man sollte gerne mit Menschen arbeiten wollen, Menschenfreund sein. Empathie finde ich ist sehr, sehr wichtig. Ja, natürlich auch so ein gewisses Interesse an der medizinischen Thematik, die mit dem Beruf natürlich einhergeht. Und ja, man sollte schon gewissermaßen belastbar sein. Das ist auch wichtig für den Beruf.
Genau, also ich denke schon, dass man belastbar sein sollte und auch in sich ruhen so ein bisschen. Also man muss ja schon sehr, sehr viel Ruhe ausstrahlen können, auch um eben in vielleicht auch mal stressigen Situationen den Menschen, die man eben gerade unter Geburt betreut, ein gutes Gefühl zu geben. Und ja, eine gewisse Flexibilität ist auch nicht verkehrt, sowohl natürlich, wenn mal eine Kollegin ausfällt im Geburtshaus, als auch bei mir in der Klinik, da kommt das natürlich schon vor. Auch im Geburtshaus sind wir natürlich personell jetzt nicht super gut besetzt. Also für das, was wir an Menschen annehmen, schon, würde ich sagen. Aber natürlich, wenn eine mal im Urlaub ist oder zwei im Urlaub sind, eine ist krank, dann ja, bröckelt es schon an der einen oder anderen Stelle. Da müssen wir schon gucken, wie wir das auffangen.
Was ich sonst noch brauche für die Ausbildung zur Hebamme und vieles mehr, kommt jetzt im Faktencheck. Ausbildung. Seit dem 1. Januar 2020 gilt, wenn ich Hebamme werden möchte, muss ich ein Bachelorstudium absolvieren. Das kann ich, wenn ich Abi oder Fachabi habe oder eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem Fachnamenbereich wie Pfleger, Pflegerin. Da es sich um ein duales Studium handelt, brauche ich gleichzeitig einen Ausbildungsplatz. Das hat den Vorteil, dass ich jeden Monat ein Gehalt bekomme und damit unter anderem die Studiengebühren bezahlen kann. Im ersten Ausbildungsjahr bekomme ich in der Regel 1.140 €, im dritten Jahr werden daraus 1.300. Beendet wird das duale Studium mit einer staatlichen Abschlussprüfung. Als studierte Hebamme habe ich viele Arbeitsmöglichkeiten, unter anderem in Hebammenpraxen oder Geburtshäusern, Beratungsstellen für Mütter und Eltern, in Kliniken, bei Anbietern für Weiterbildungen im Hebammenwesen, an Hochschulen für Hebammenkunde oder auch in der Forschung. Verdienst, der ist eher übersichtlich. Als Neuling verdiene ich um die 1.600 € brutto im Monat. Nach einigen Jahren werden daraus 2.000 bis 2.500 in einer leitenden Position, dann vielleicht 3.500 € brutto. Natürlich kann ich mich auch selbstständig machen. Da wird die benötigte Haftpflichtversicherung für Hebammen allerdings ein kleines Problem. Auch wenn die Krankenkassen einen Teil übernehmen, muss ich 4.000 bis 5.000 € im Jahr dafür übrig haben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es schon erstaunlich, wie wenig so eine Hebamme verdient. Hat euch das nicht abgeschreckt?
Also ich muss sagen, dass ich mir da am Anfang der Ausbildung gar keine Gedanken zugemacht habe. Und mir hat auch niemand so den Impuls gegeben, da mal rüber nachzudenken, was man denn hinterher verdient, sondern ja, es ist ein solider Ausbildungsberuf, so wird schon passen ungefähr. Und es ist natürlich für mich aber tatsächlich auch ehrlicherweise ein Punkt gewesen, dann doch in die Freiberuflichkeit zu gehen. Also neben natürlich dem Fachlichen und der Arbeitsweise, dass man als freiberufliche Hebamme da doch mehr Möglichkeiten hat, sich finanziell etwas besser aufzustellen.
Durch Kurse geben und dergleichen.
Ja, zum einen das. Und es ist halt so, dass man ja sein Arbeitspensum selber regulieren kann als freiberufliche Hebamme. Das heißt, wenn ich sehr viel arbeite, habe ich dafür einfach ein entsprechendes Einkommen. Dafür geht natürlich auch meine Zeit drauf, das ist klar. Aber es ist halt so, ja, dass man da einfach nochmal andere Möglichkeiten hat, sich das selber zu regulieren, sage ich jetzt mal.
Wie viele Stunden arbeitet ihr so im Schnitt?
50 bis 60 die Woche.
Ups.
So über den Daumen gepeilt.
Ja, also ich habe deutlich reduziert, seitdem ich halt meine kleine Tochter habe. Jetzt unabhängig von den Rufbereitschaften würde ich sagen, also arbeite ich jetzt gerade Teilzeit so 20 bis 25 Stunden die Woche. Und genau bevor ich Mutter war, war ich aber locker bei 60. Also schon viel, ja.
Boah, das ist schon allerhand. Mhm. Wie familientauglich ist dieser Beruf?
Schwierig.
Das muss Edith beantworten.
Also es ist so, es kommt einfach drauf an, wie man arbeitet. Ne? Also so in dem Dreischichtsystem in der Klinik, es ist auch nicht das familientauglichste, wenn ich mir das so vorstelle. Ne? Das ist auch super schwierig abzudecken. Als freiberufliche Hebamme kann ich ja auch sagen, okay, ich gehe erstmal aus der Geburtshilfe raus und mache Vorsorge, Nachsorgekurse, also alles, was sehr planbar ist. Das ist auf jeden Fall familientauglich, das lässt sich super vereinbaren. Rufbereitschaften abzudecken und in der Geburtshilfe zu arbeiten, ist schon ein bisschen tricky. Da habe ich persönlich jetzt einfach das Glück, dass ich einen Partner habe, der das mitträgt und quasi die Kinderbetreuung abdeckt, wenn ich Rufbereitschaft habe. Aber genau, da braucht man natürlich eine Person, in welcher Form auch immer, die sich dann intensiv kümmern kann.
In jedem Beruf gibt es ja Dinge, die man nicht so gerne macht. Worauf könntet ihr gut verzichten?
Ich muss gerade echt überlegen, tatsächlich. Also das Gute in der Freiberuflichkeit ist ja, dass man sich das auch aussuchen kann, was man machen möchte. Ich selber habe einfach nach ein paar Jahren aufgehört, Geburtsvorbereitungskurse zu geben, weil ich mich selber nicht mehr reden hören konnte. Genau, da kann ich gut drauf verzichten, da verzichte ich gerade auch drauf. Aber sonst fällt mir jetzt gerade auf Anhieb nicht so viel ein.
Das hört sich ja eigentlich gut an.
Ja, obwohl ich könnte auf den Papierkram verzichten tatsächlich. Also so Abrechnungen machen wir natürlich auch selber. Ist natürlich auch notwendig, um das Geld dann von den Kassen zu bekommen. Und das Problem ist, dass ich dafür sehr wenig Zeit habe. Wenn ich Zeit dafür habe, dann mache ich es auch gerne. Aber dadurch, dass ich sie nicht habe, mache ich es nicht gerne. Darauf könnte ich verzichten.
Mhm. Okay, da seid ihr euch einig. Worauf wolltet ihr überhaupt nicht verzichten?
Ich persönlich auf Geburtshilfe. Also das kann sich immer mal ändern. Natürlich gibt es immer mal Phasen, wo man denkt, ach, jetzt mal eine kurze Pause. Aber ich weiß noch, als ich letztens irgendwann ins Geburtshaus kam und meinte, boah, ich hatte schon so lange keine Geburt mehr. Und eine Kollegin mich nur anguckt und sagt, ey, du hattest vor 6 Tagen deine letzte. Ne? Und ich aber das Gefühl hatte, es ist schon Wochen, Monate her, wo man dann schon merkt, wie Edith vorhin gesagt hat, so einen kleinen Suchtfaktor hat es schon. Also es ist schon ein sehr schönes Gefühl.
Was war das schönste Erlebnis, woran ihr gerne zurückdenkt?
Also ich persönlich weiß, als ich noch in der Ausbildung war und mein Externat im Geburtshaus in Bielefeld gemacht habe, war ein Paar, was ich in den letzten 2 Vorsorgen vor der Geburt auch gesehen habe. Genau, und sie kam dann zur Geburt und ich war auch dabei. Und ich machte ihr die Tür auf und sie guckte nur und sagte, oh mein Gott, zum Glück bist du da. Und dann ging die Geburt auch ganz schnell und dann war das Kind da und ihr erster Blick ging halt eben zu ihrem Partner. Dann haben die sich einen Kuss gegeben, der zweite Blick ging zu mir und sie hat mich in den Arm genommen. Und das ist wirklich so ein Erlebnis, was ich nicht vergesse. Da denke ich gerne dran zurück.
Ich denke da gerade an Eltern, die sich einfach sehr, sehr doll ein Kind gewünscht haben und das aber nicht so einfach geklappt hat und dann irgendwie auf Umwegen, ja, sie doch schwanger war und eine gut verlaufende Schwangerschaft hatte und das Kind dann auch bei uns zur Welt kommen durfte. Ja, und alles wirklich dann letztendlich super gut gelaufen ist.
Schön. Trotz eher übersichtlicher Bezahlung, Nachtschichten, ist Hebamme immer noch euer Traumjob?
Ja, absolut. Klar, es gibt natürlich auch Schattenseiten in diesem Beruf, aber ich glaube, das gibt es einfach auch in jedem Traumjob und ich kann die halt einfach gut in Kauf nehmen, weil einfach die andere Seite sehr, sehr stark überwiegt. Und also für mich ist es gerade so, die Geburtshilfe einfach so eine hohe Zufriedenheit mit sich bringt und Erfüllung, dass ich das so, also die Nachteile halt aushalten kann.
Ich kann das bestätigen, also zumal ich mache auch gerne Nachtschichten, davon abgesehen. Aber ich finde es einfach nach wie vor eine unheimliche Ehre, dass man in einem der intimsten Momente von Menschen dabei sein darf und die einen auch gerne dabei haben möchten. Und eben auch die Dankbarkeit, die man danach erfährt, ist einfach in den meisten Fällen sehr, sehr groß. Und das ist schon unheimlich schön, in solchen Momenten dabei sein zu dürfen.
Tja, und ich als Mutter weiß, wie intim und wichtig dieser Augenblick ist, wenn das eigene Kind zur Welt kommt. Und ich weiß, wie wichtig dabei Hebammen sind. Deshalb ein großes Dankeschön an alle Hebammen und insbesondere an Edith und Jule, die einen Einblick in ihre doch so wichtige Arbeit im Geburtshaus Bielefeld gegeben haben. Edith und Jule haben also ihren Traumjob gefunden. Wenn auch ihr in eurem Unternehmen Traumjobs habt, die ihr vorstellen wollt, dann meldet euch. Schreibt an hallo@podcastfabrik.de.
Das war Traumjobs, der Recruiting-Podcast für Unternehmen. Du willst mehr wissen? Klick podcastfabrik.de.